Deutschlandfunk Nova.
Hörsaal. Waschbären, die sind ja wirklich niedlich, finde ich jedenfalls. Mit ihren lustigen Füßen, mit den langen Zehen, dieser dunklen Brille und diesem flauschigen Fell. Naja, wenn man sich den Speiseplan der Waschbären anguckt, dann hat es sich ganz schnell mit niedlich. Das sind nämlich richtige Raubtiere. Und als solche haben sie es auf einheimische Tierarten abgesehen. Leider auch auf solche, die vom Aussterben bedroht sind. Mein Name ist Katrin Ohlendorf, hallo. Und das ist unser Thema heute.
Hat der Artenschutz ein Waschbärproblem? Diese Frage wird immer wieder kontrovers diskutiert. Die Population in Deutschland dürfte inzwischen mehrere Millionen Waschbären umfassen. Wir haben eine signifikante Zunahme sowohl an Prädation, also mit Tötung der Summschildkröte, als auch bei den schweren Verletzungen. Die Waschbären können also geschickt auch sich entlang der Verbindung zwischen Bauch- und Rückenpanzer vorarbeiten, den Panzerschutz öffnen und die Innereien werden herausgefressen. Wir haben zu verzeichnen seit dem Jahr 2000 zunehmend Eingriffe von Waschbären in Amphibien, in Summschildkröten, wahrscheinlich auch in Kreuzotterpopulationen und natürlich in Vogelvorkommen.
Panzerknackende Waschbären haben wir heute also im Hörsaal. Und nicht nur Schildkröten gehen die an den Kragen, sie richten offenbar auch regelrechte Krötenmassaker an. Aber dazu gleich mehr. Wie die Ausbreitung des Waschbären voranschreitet, was das für heimische Tierarten bedeutet und was man vielleicht dagegen tun kann, erzählt uns jetzt der Biologe Norbert Schneeweiß von der Naturschutzstation Rienluch des Landesamtes für Umwelt Brandenburg. Unter anderem koordiniert die den landesweiten Amphibien- und Reptilienschutz und betreibt ein Schutzprojekt für Sumpfschildkröten. Und bei dieser Tätigkeit, da wurde Norbert Schneeweiß dann zwangsweise auch zum Waschbärexperten. Seinen Vortrag "Hat der Artenschutz ein Waschbärproblem?" Fragezeichen, hat er am 26. Juni 2019 an der HU Berlin gehalten. Und zwar im Rahmen der Günther Tembrock Lecture. Die wird jährlich von der Humboldt-Uni Berlin und der Günther Tembrock Stiftung in Gedenken an den 2011 verstorbenen Verhaltensbiologen Günther Tembrock veranstaltet. Die Stiftung hat uns den folgenden Mitschnitt übrigens auch zur Verfügung gestellt. Ja, und wenn ihr euch für die Bilder interessiert, die Norbert Schneeweiß gleich beschreibt, dann klickt einfach auf unsere Seite www.deutschlandfunknova.de/hörsaal. Da findet ihr eine Galerie.
Einen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es freut mich sehr und ehrt mich zugleich, dass ich hier im Rahmen der Günther Tembrock Lecture heute Abend einen Vortrag halten darf. Und ich möchte mich dafür auch bedanken bei der Stiftung und besonders auch bei Frau Wendland-Tembrock für die Einladung. Und ich denke, es ist, glaube ich, auch ganz im Sinne von Günther Tembrock, dass hier durchaus auch angewandte verhaltensbiologische Themen zu Wort kommen. Günther Tembrock war jemand, der vor allen Dingen die theoretischen Grundlagen auch für die Verhaltensbiologie pionierhaft gelegt und beschrieben hat, aber er war auch jemand, der der Natur sehr nahe war. Und ich kann mich an sehr interessante und zugleich unterhaltsame Treffen erinnern am Sumter See, wo er sein Wochenendhaus hatte und da regelmäßig exkursiert hat und eben mit Mikrofon und großen sperrigen UHER-Tonbandgerät eben Tierstimmen aufgenommen hat, auch in freier Wildbahn, nicht nur im Tierpark. Und der also auch zu Naturschutzthemen seinerzeit seine eigene Meinung hatte und sehr interessante Diskussionen dazu führen konnte. Und ich bin überzeugt, auch zur Frage der sogenannten gebietsfremden invasiven Neozoen, das ist also dieser schreckliche technische und offizielle Begriff, hätte er seine eigene Meinung gehabt. Und ich möchte Ihnen ein paar Ergebnisse unserer Studien der letzten Jahre hier vorstellen. Und das eben im Rahmen der Fragestellung, hat der Artenschutz ein Waschbärproblem? Und diese Frage wird immer wieder kontrovers diskutiert und natürlich insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass der Waschbär eben zu den 37 sogenannten invasiven Arten in Europa gezählt wird und das also zukünftig dann sicherlich auch Konsequenzen hat, was ein mögliches Prädatorenmanagement oder Monitoring und eben auch Forschung auf dieser Strecke betrifft. Also zunächst zu den Inhalten meines Vortrags. Ich gehe noch mal kurz auf die Ausbreitung des Waschbären in Mitteleuropa ein und bringe dann drei Fallbeispiele. Einmal zur Prädation von Amphibien, speziell an Laichgewässern der Erdkröte. verursacht durch den Waschbären. Dann unsere Erfahrung zur europäischen Sumpfschildkröte. Wir betreiben seit 25 Jahren ein Schutzprojekt für die europäische Sumpfschildkröte in Nordostdeutschland und kennen also die Situation weit bevor der Waschbär in diese Gebiete eingewandert ist. Und dann einige Beobachtungen aus dem Teichland Linum, dort wo auch meine Arbeitsstelle ist, wurde ja erwähnt, in Linum im oberen Rhinluch gibt es ein großes Teichgebiet und da dann auch einige Beobachtungen aus dem Gebiet, bis hin zu Schlussfolgerungen und Maßnahmen. Ja, hier sehen Sie nochmal sehr eindrucksvoll die Ausbreitung der Waschbären in den letzten 20, 25 Jahren, wo wir also bis etwa 1993 zwei Verbreitungsschwerpunkte, einmal im hessischen Raum und einmal in Ostbrandenburg haben. Und 2017, also nicht mal 25 Jahre später, quasi ganz Deutschland besiedelt. Eine exponentielle Ausbreitung, ein exponentielles Wachstum der Population. Hier in Mitteleuropa, vor allen Dingen in Deutschland, inzwischen auch in Frankreich, in Osteuropa und ähnliche Ausbreitungsprozesse auch in Japan zum Beispiel, wo also ähnliche Diskussionen zurzeit gerade stattfinden, wie sie hier in Deutschland oder in der EU geführt werden, zur Ausbreitung eben dieser Art als einer der Vertreter sogenannter invasiver Neozoen. Als invasive Neozoen werden die Arten bezeichnet, die also gebietsfremd sind und die nachteilige Auswirkungen haben auf andere Arten, auf Artengemeinschaften oder eben auch Ökosysteme und Lebensräume. Was wir hier sehen, ist die Jagdstrecke, die ja zitiert wurde mit den 17 Exemplaren irgendwann in den 90er Jahren. Das sehen Sie hier unten. Hier die 1990er Jahre mit Einzeltieren, die ab und zu geschossen wurden. Das war in der Zeit noch in der Märkischen Schweiz. Die Besiedlung in der Märkischen Schweiz geht auf eine versehentliche Bombardierung einer Waschbärfarm in Rehfelde zum Kriegsende 1945 zurück. Da sind angeblich 24 Waschbären entfleucht. Und aus dieser kleinen Gründerpopulation hat sich dann über viele Jahre hinweg eine relativ stabile Population in Ostbrandenburg, also in der Märkischen Schweiz, ausgebreitet. Das kann man also auch bei Stubbe noch nachlesen. Und die Jagdstrecken dann in der Märkischen Schweiz, die waren also auch in den 70er und 80er Jahren schon immerhin kontinuierlich mit 10 bis 20 Tieren. Und das ist auch das, was Sie hier so sehen. Ja, hier die Jagdstrecke für Brandenburg. Das sind die Tiere, die in der Märkischen Schweiz stabil geschossen wurden und die sich nicht weiter ausgebreitet haben. Eine ähnliche Situation hatten wir in Hessen, was Sie vorhin bei der Deutschlandkarte gesehen haben, wo also 1934 vier Waschbären ausgesetzt wurden und wiederholt dann später auch nochmal kleine Gruppen und wo sich sehr lokal über viele Jahrzehnte die Waschbären gehalten haben. Dann irgendwann Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre dieses exponentielle Wachstum, die Jagdstrecke im letzten Jahr 33.000 Waschbären, heute in Brandenburg. Und in Deutschland sind es inzwischen über 170.000 Waschbären, die jährlich geschossen werden. Die Population in Deutschland dürfte inzwischen mehrere Millionen Waschbären umfassen. Wenn Sie Waschbären bei sich irgendwo im Garten oder im Urlaub oder irgendwo im Gelände antreffen, sieht man zuerst die bemerkenswerten Spuren. Die erinnern fast an Primaten. Die haben also richtige Hände mit langen Fingern. Und was auch ganz typisch ist, sind die Waschbärlatrinen. Waschbären klettern auf Bäume oder Wurzeln und suchen sich immer erhabene Punkte, um ihren Kot abzusetzen. Was natürlich besonders verhängnisvoll ist, wenn die Latrinen oben auf dem Boden, in einem Wochenendhaus oder so, sich befinden. Ja. Also diese Latrinen sind natürlich sehr geruchsintensiv, sage ich mal. Und werden also mit großer Beharrlichkeit über viele Jahre immer wieder genutzt. Mein erstes Fallbeispiel betrifft ein Erdkrötenlaichgewässer nordöstlich von Berlin, und zwar im sogenannten Försterteich in der Schönbecker Heide, das nordöstlich von Berlin. Ja, viele kennen da dieses große Möbelzentrum an der A10. Und da in der Nähe gibt es ein kleines Waldgebiet, da diesen Försterteich. Und Spaziergänger fanden, das war 2016, mehrere Dutzend zerfressene oder halb zerfallene Erdkröten in dem Gewässer. Sie sehen hier die Kadaver, das sind die Erdkrötenköpfe. Zum Teil sind noch die Brust, die Vorderbeine mit dran, zum Teil auch die Vorderbeine abgebissen. Und die Haut der Kröten eben ganz charakteristisch auf die Rückseite gestülpt, also wie bei so einem Handschuh, den man verkehrt rum auszieht. Ganz charakteristische Fraßbilder. Und es waren nicht nur halb oder fast vollständig gefressene Erdkröten zu finden, sondern eben auch Kadaver, die noch nahezu intakt waren und sozusagen als Deponie hinterlassen wurden. Und überall im Umfeld dieses Gewässers fanden sich diese Trittsiegel. Und kein anderer hinterlässt solche Trittsiegel als der Waschbär. Also ganz eindeutig waren Waschbären da aktiv. Und trotzdem war das zweifelhaft, ob Waschbären da ein solches Massaker anrichten konnten. Wir zählten also bei einer Begehung 174 tote Erdkröten. Und haben wir hier, das sehen Sie auf dem Bild, das ist am Gewässerufer, solche Wildkameras stationiert. Davon waren mehrere an diesem Gewässerufer stationiert. Und schon in der Folgenacht waren Waschbären, mindestens zwei Waschbären, die da als kleine Gruppe unterwegs waren, zu beobachten, die hier am 24. April 2016, kurz nach Mitternacht, unterwegs waren bei einer Temperatur von 7 Grad Celsius, wo die Erdkröten also gerade mitten im Laichgeschäft waren und nahmen sich dann eine Erdkröte nach der anderen fort. Und dann werden vor allen Dingen die Hinterbeine abgebissen und auch Innereien gefressen. Und der Kopf und die Haut, die drüsenreiche Haut und auch die Parotiden hinterm Kopf, drüsenreich mit ätzenden Sekreten, unangenehm und nicht sehr bekömmlich für den Waschbären, die bleiben liegen. Also deshalb auch diese Fraßbilder. Und viele andere Naturbeobachter haben ähnliche Fälle woanders beschrieben, zum Beispiel Lüning und Zuchy mit 589 Erdkröten ganz in der Nähe, auch im Nordosten Berlins ebenfalls. Dasselbe Fraßbild, dasselbe Verhalten, dieselbe Art, auch auf den Waschbären letztlich zurückzuführen. Dann hunderte bis tausende Erdkröten und Grasfrösche in Nordrhein-Westfalen, von Beinlich beschrieben und auch eindeutig beweiskräftig dem Waschbären zuzuordnen. Und dann eben unser Fall hier in Brandenburg mit 174 Erdkröten und viele andere Literaturzitate gibt es auch. Und ein interessantes Phänomen ist eben in den letzten Jahren im Berliner Umland zu beobachten, aber auch deutschlandweit von anderen Herpetologen berichtet, das sind die, die sich mit Amphibien, Reptilien befassen, dass wir gewaltige Bestandseinbrüche bei den Erdkröten haben. Und zwar bei Erdkrötenpopulationen, die eigentlich in naturnahen Lebensräumen bislang in großen Individuenzahlen gelebt haben. Das zweite Fallbeispiel ist die europäische Sumpfschildkröte, die also bis zum Jahr 2003, wir haben 1993 angefangen mit dem Schildkrötenprojekt und in den ersten 10 Jahren vor allen Dingen sehr alte Schildkröten in den Händen gehabt, knapp 100 verschiedene Schildkröten, einheimische Sumpfschildkröten, die nahezu frei waren von Verletzungen, völlig unverletzte, makellose Tiere. Verluste durch Prädation waren nur als Ausnahmefälle von anderen Autoren in Europa beschrieben. So die Situation bis 2003. Und wenn Sie sich jetzt deutschlandweit mal angucken, wo es noch einheimische Sumpfschildkröten gibt, dann ist das der Norden Brandenburgs, eine einzelne Population auch noch hier im Westen, die ist inzwischen ausgestorben. Und um die Situation für die Zeit vor dem Waschbären mal zu beschreiben, es gab also Prädatoren, Fressfeinde für Sumpfschildkröten, die sich im Wesentlichen auf den Fuchs, den Dachs, den Marder, das Wildschwein beschränken oder potenziellen Prädatoren für den aquatischen Lebensraum beschränken auf Fischadler, Wildschwein und Seeadler. Das sind die beschriebenen Fälle für das europäische Verbreitungsgebiet der europäischen Sumpfschildkröte. Dann etwa ab 2005 das Phänomen, dass wir immer mehr verletzte und zwar schwer verletzte Sumpfschildkröten in den Lebensräumen fanden. Zum Beispiel hier in den Kreisdiagrammen dargestellt die Zunahme der Verletzungen in der Population Nummer 3. Wir haben die durchnummeriert, so viel gibt es in Brandenburg nicht. Jede Population hat eine Nummer, um auch die Standorte geheim zu halten, haben die also hier keinen Eigennamen. Ja, und Sie sehen hier oben den Anteil leichter Verletzungen bei Sumpfschildkröten, die wir bis 1998 gefunden haben. Das waren 35%. Hatten leichte Verletzungen. Das waren vor allen Dingen so Kratzer auf dem Carapax, auf dem Rückenpanzer oder eben auch mal kleine Bissnarben am Panzerrand. Aber alle Tiere waren eigentlich intakt, ja, bis auf diese kleinen Kratzer, sage ich mal. So, und ab 2000, im Jahr 2008 bei einem Monitoring in der Population BB3 hatten wir immerhin 55% aller Sumpfschildkröten schwer verletzt. 25% mit leichten Verletzungen und nur 20% waren noch unverletzt. Und schwer verletzt heißt abgebissene Gliedmaßen, abgebissene Schwänze, starke Abbrüche vom Panzer. Sie sehen jetzt mal die Verletzungsraten in den 90er Jahren gegenübergestellt mit der Verletzungsrate 2008. Sie sehen hier also auch eine ganz starke, signifikante Zunahme in den Verletzungsraten beider Untersuchungsperioden. Und hier auch nochmal ein Blick auf die verschiedenen Typen der Verletzungen, abgebissene Gliedmaßen, vor allen Dingen Hinterbeine, aber auch mal ein Vorderbein abgebissen, die Schwänze oft abgebissen. Also alles, was so ein bisschen vorsteht unter dem Rückenpanzer, wird dann gerne eben abgebissen, bis so weit, dass auch Tiere natürlich getötet werden. Wenn so ein Waschbär den Kopf einer Sumpfschildkröte bekommt, dann ist die Schildkröte tödlich verletzt. Und die Waschbären können also geschickt auch sich entlang der Verbindung zwischen Bauch- und Rückenpanzer vorarbeiten, diese geschlossene Panzerhülle, den Panzerschutz öffnen, quasi den Panzer knacken, ja, so stand das irgendwann mal in der Bildzeitung. Und dann sieht das so aus, dann können Sie wirklich Rücken- und Bauchpanzer aufklappen wie ein Buch an seinem Rücken. Und dann wird der Panzer nur noch durch eine Verbindung gehalten und die Innereien werden herausgefressen. Das passiert besonders nach dem Winter, wenn Waschbären sehr eiweißhungrig sind und wenig Nahrung finden. Wir haben hier eine Population, da haben wir in den 90er Jahren Erhebungen gemacht, gab es keine Verletzungen und keine toten Tiere. Deshalb kann ich mir hier das zweite Diagramm, Kreisdiagramm, sparen. Ich zeige Ihnen nur das Ergebnis einer Erhebung von 2005 bis 2008. Und 31% aller Sumpfschildkröten, adulten, ausgewachsenen Sumpfschildkröten, die wir in der Zeit nachgewiesen haben, waren tot, waren also Fraßopfer und gefunden im Röhricht oder eben gefunden, weil die Tiere einen Sender hatten und mit dem Telemetriesender können sie quasi die Standorte auch der toten Schildkröten finden. Es ist nämlich ansonsten sehr schwer, eine getötete Schildkröte im Lebensraum zu finden. Also die 31% sind nur die Spitze des Eisbergs. 8% waren verletzt und 61% immerhin unverletzt. Aber immerhin 31% innerhalb der 3 Jahre getötete Sumpfschildkröten. Und dann haben wir uns natürlich die Frage gestellt, worauf ist das zurückzuführen? Wir haben hin und wieder diese Trittsiegel gefunden, waren uns aber damals noch nicht sicher, ob das wirklich dem Waschbären zuzuordnen war. Und dann haben wir eben diese Wildkameras aufgestellt in den Uferbereichen, wo die Prädatoren, die in Frage kommen, sich eben aufhalten. Und Sie sehen hier mal die Dominanzstruktur der registrierten Arten auf Grundlage von 247 Fotos. Und bei fast 90% sprengt der Waschbär hier also wirklich komplett den Rahmen, beziehungsweise ist absolut dominant in dem Lebensraum, im Uferbereich, im Flachwasserbereich. Und das Wildschwein ist da im Vergleich zum Waschbär, Wildschwein ist da auch häufig, wenn man da unterwegs ist, sieht man regelmäßig Wildschweine, aber in diesen Bereichen nur noch mit etwa 8% vertreten. Über die anderen müssen wir gar nicht reden. Fischotter, also eine Ausnahmeerscheinung. Diese Sümpfe sind sehr stark mit Totholz durchsetzt, sehr unzugänglich, das selbst dem Fischotter zu unbequem. Dann haben wir mal direkt an den Sonnenplätzen dieser Sumpfschildkröten Wildkameras gestellt und Sie sehen hier oben so einen toten alten Baum, der im Wasser liegt und da liegen 2 Sumpfschildkröten drauf, eine große und eine kleine. Und dann haben wir direkt gegenüber diesem Sonnenplatz eine Wildkamera aufgestellt und mal geschaut vom 1.8. bis 11.9.2014. Da hatten wir allein mitten in diesem Sumpfgebiet, also nahezu unzugänglich, 9 Besuche von Waschbären direkt auf diesem Sonnenplatz. Und hier sehen Sie einen Waschbär, ist genau dieselbe Wildkamera, genau dieselbe Position. Und zwar fast innerhalb von 12 Stunden. Ja, am 26.8. 14 Uhr ist dieses Foto gemacht und am 27.8. um 5 Uhr früh morgens ist dieses Foto gemacht. Die Schildkröten sitzen hier in der Sonne, überwintern natürlich übernachten hier unmittelbar in dem Gewässerbereich und die Waschbären suchen genau in diesem Bereich nach. Also es ist genau da, wo die Schildkröten aufhalten, der Waschbär unterwegs und im Vergleich Dazu andere Prädatorenarten haben wir hier nur den Graureiher nachgewiesen, der lediglich einmal da an dem Sonnenplatz unterwegs war. Hier sehen Sie mal das tageszeitliche Verhalten beider Arten direkt an dem Sonnenplatz aufgenommen. Die Sumpfschildkröten sind wechselwarm, tagaktiv. Die liegen also nahezu bewegungslos in der Dämmerung und in der Nacht im Flachwasser. Da geht die Körpertemperatur runter, da sind die Tiere nicht mehr sehr beweglich und auch nicht wehrhaft sind die ohnehin nicht, aber sie können auch kaum noch flüchten, weil mit niedriger Körpertemperatur bewegen die sich quasi nicht. In derselben Zeit, wo die quasi bewegungslos im Flachwasser liegen, ist der Waschbär unterwegs. Also der Waschbär dämmerungs- und nachtaktiv in der Zeit, wo die Schildkröten Ruhephasen haben. Die Schildkröten also eine leichte Beute für Waschbären im Lebensraum, den beide Arten teilen. Zum Verhalten, Fressverhalten der Waschbären. Das muss erlernt werden. Es ist für Waschbären nicht einfach, Schildkrötenpanzer in Anführungsstrichen zu knacken. Das kann nicht jeder. Aber oft sind die Waschbären gruppenweise unterwegs, vor allen Dingen die Rüden, sind gerne zu zweit oder zu dritt unterwegs, ja, die sozusagen Junggesellenverbände, und einer lernt vom anderen. Sie sehen also hier einen Waschbär, auch mit einer Wildkamera aufgenommen, der gerade hier vorne eine Schildkröte gefunden hat und inspiziert, erstmal mit den Vorderpfoten, dann auch mit der Schnauze versucht, also zwischen den Panzeröffnungen irgendwie an die Weichteile zu kommen. Und ein zweiter Waschbär kommt hinzu und schaut sich das Ganze an, ohne einzugreifen. Und es kommt auch zwischen den Waschbären zu keiner Interaktion, zu keiner Aggression. Aber der andere Waschbär, die Bildkamera ist stationär, wir können das nicht bis zum Ende verfolgen, der andere Waschbär trägt diese Schildkröte aus dem Blickfeld der Kamera. Wenn Sie hier oben mal schauen, das Schwarze ist also dieser Schildkrötenpanzer, das sind etwa 20 Zentimeter, nicht sehr groß. Und auf dem Schildkrötenpanzer klebt ein Sender mit einer Antenne. Wir konnten diese Schildkröte orten am nächsten Tag und haben die 20 Meter vom Eingriffspunkt gefunden. Zwei Gliedmaßen waren abgebissen und ein Schwanz. Ja. Also die hat das überlebt, schwer verletzt, aber war natürlich in freier Wildbahn nicht mehr überlebensfähig. Im nächsten Bild möchte ich Ihnen noch einen Aspekt ganz kurz zeigen oder näher bringen. Das sind die Gelegeplätze. Schildkröten und viele andere Reptilien legen ja Eier an wärmeexponierten Standorten und Schildkröten wandern in der Regel relativ weit zu den Eierplageplätzen. Sie kennen das von den Meeresschildkröten, die 20.000 Kilometer durch den Ozean schwimmen und dann irgendwo in der Karibik oder im Oman oder sonst wo ihre Eier ablegen. So ähnlich ist das bei den Sumpfschildkröten auch. Die wandern also unter Umständen mehrere Kilometer vom Wohngewässer bis zum Eierplageplatz. Und da kommen dann mit einmal mehrere Sumpfschildkröten an. Und das merken natürlich auch Fressfeinde. Wir haben das mal ausprobiert. Hier oben in dem Bild sehen Sie das. Der Dachs wühlt hier gerade ein Nest einer Sumpfschildkröte aus. Jetzt frisst er eins dieser Sumpfschildkröteneier. Und wir haben also diesen Versuch mit künstlich angelegten Nestern, mit Eiern, unbefruchteten Eiern aus der Zucht, aus der Erhaltungszucht angelegt. Das ist also ein Freilandversuch gewesen an einem künstlichen Nestplatz mit unbefruchteten Eiern. Das haben wir im Juli, August 2011 und 2013 gemacht. Und was ganz normal ist, dass bei unseren Gelegeplätzen dieser Sumpfschildkröte zum Beispiel der Dachs, der Fuchs auftritt. Was nicht normal ist, sind Marderhund und Waschbär. Ja, und die kommen jetzt hinzu, die sind also auch an den Gelegeplätzen aktiv. Deshalb ist ein Bestandteil des Schutzprojekts, die Nester zu sichern mit Drahtgittern zum Schutz vor Prädatorenzugriff. Der überwiegende Anteil der Dachse in diesem Fall hat damit zu tun, dass ganz in der Nähe des Gelegeplatzes ein Dachsbau war mit einer großen Dachsfamilie. Das haben wir aber erst nach dem Versuch mitbekommen, sonst hätten wir uns eine andere Stelle ausgesucht. Deshalb ist der Dachs hier so stark vertreten und deshalb konnte ich Ihnen das hübsche Video mit dem Dachs zeigen. Ja, zusammenfassend für die Situation der Sumpfschildkröte kann man also sagen, ab 2003 nehmen die Prädationsverluste der hochgradig gefährdeten Reliktvorkommen ganz stark zu. Das heißt, wir haben eine signifikante Zunahme sowohl an Prädation, also quasi mit Tötung der Summschildkröte, als auch bei den schweren Verletzungen. Und das läuft letztlich darauf hinaus, dass die Lebenserwartung dieser sehr alt werdenden Schildkröten deutlich sinkt. Ja, die Summschildkrötenvorkommen sind hier am Arealrand und diese Schildkröten können theoretisch bis über 100 Jahre alt werden. Und die haben seit der letzten Eiszeit eben nur überlebt, weil die ab dem 15. Lebensjahr, erst dann werden die geschlechtsreif, ab dem 15. Lebensjahr können die reproduzieren und zwar vielleicht 50 Jahre lang. Wir haben Schildkröten in den 90er Jahren in der Hand gehabt, die waren so im Altersdurchschnitt zwischen 60 und 80 Jahren. Die ältesten Tiere, die wir in der Hand hatten, waren über 80 Jahre alt. Da gab es Fotos aus den 70er Jahren von Kollegen aus dem Naturkundemuseum. Die haben diese Tiere bereits in der Hand gehabt, haben sehr schöne Fotos gemacht, die haben wir wiedererkannt. Und schon in den 70er Jahren haben die Kollegen gesagt und beschrieben zu dieser Sumpfschildkröte, die muss mindestens 50 Jahre alt sein. Wir haben die irgendwann Ende der 90er Jahre wiedergefunden. Also die werden potenziell sehr alt. Wenn Sie sich erinnern, in den 90er Jahren hatten also diese alten Schildkröten, die wir in der Hand hatten, hatten quasi keine Verletzung. Ja, die waren in dem Moment, wo sie einen ausgehärteten Knochenpanzer hatten, quasi ohne Fressfeinde. Und das hat sich eben qualitativ mit der Einwanderung des Waschbären geändert. Und eins ist eben auch noch festzuhalten, hier am nördlichen Arealrand kann so eine Summschildkrötenpopulation nur überleben, wenn die Alttiere oft reproduzieren können, weil eben nicht jedes Jahr Reproduktion möglich ist. Entweder ist der Winter zu hart oder der Sommer zu verregnet, zu kalte Sommer kann man jetzt kaum noch sagen, das glaubt einem keiner mehr, aber in den 90er Jahren war es tatsächlich noch so, dass nur in jedem dritten Jahr reproduziert wurde, weil eben die Witterungsbedingungen nicht ausreichend waren. Entweder Winter oder Sommer, irgendwas hat da immer nicht gestimmt. Und das geht aber auf, wenn man alt wird und immer wieder reproduzieren kann, spielt das keine Rolle. Ein drittes Fallbeispiel kommt also aus dem Rienluch, aus dem Teichland Linum, das Sie vielleicht kennen oder selber schon besucht haben. Da rasten die vielen Kraniche im Herbst, bis zu 120.000 inzwischen. Und hier unten sehen Sie mal Gänse und sogenannte Wartvögel, die die Teiche bevölkern, wenn sie abgelassen werden im Herbst. In dieses Teichland Linum, wenn Sie es noch nicht kennen, dann kann ich nur empfehlen, im Herbst mal einen Ausflug dahin zu machen. Ist nicht weit weg an der A24 bei Kremmen oder Linum, ungefähr 250 Hektar groß. Und wir haben unter anderem in diesem Teichgebiet Flussseeschwalben und Lachmöwenkolonien, so wie sie fürs Berliner Umland auch typisch sind. Und diese Arten brüten heute vor allen Dingen auf Kunstinseln. Wir haben also seit 2005 zwei Brutinseln für Flussseeschwalben da installiert und haben also bis 2014 ganz regelmäßig so 15 bis 30 Brutpaare Flussseeschwalben und 25 bis 40 Brutpaare Lachmöwen im Schnitt auf diesen Inseln. Kleiner Prädatorenschutz ist vorhanden, so an den Seiten 40 cm Maschendraht, dass also Fischotter oder andere Prädatoren nicht von außen da reinklettern können. So, und am 11.06.2014, bei einer Zählung, waren 15 Brutpaare Flussseeschwalbe und 25 Brutpaare Lachmöwe auf der großen Insel als Brutvögel vorhanden. Und knapp eine Woche später, am 17.06., war die Brutinsel völlig verwaist. Und auf einer anderen Fläche, im Jahr 2016, wurde also der Wasservogelbrutbestand auf 46 Hektar erfasst. Da gab es also keine erfolgreichen Entenbruten und Lappentaucherbruten, was neu war für das Teichgebiet Linum. Wir hatten also immer hohe Zahlen auch an Jungvögeln, bei Rallen, bei Enten, bei Tauchern. Und jetzt so Mitte 2015, 2016 war das nicht mehr der Fall. Und für diese Brutinseln hat sich das ganz schnell aufgelöst, wer der Übeltäter war. Wir haben erst an Habicht gedacht, an Rohrweihen und an Luftjäger, die also über den erhaben sind über unseren Prädatorenschutz, weit gefehlt. Wir hatten einen Anschlag gemacht im Teichland Linum und es kamen relativ schnell Besucher, die sich gemeldet haben, gesagt haben, wir haben da Waschbären fotografiert. Das ist also der Waschbär, der da quasi bis zum letzten Nest jeden Tag abgeräumt hat. Der ist jeden Tag auch, oder regelmäßig mehrere Tage beobachtet worden und zeitgleich eben in den Röhrichten fanden wir diese geplünderten Nester, in dem Fall bei einer Blässwale. So, und dann haben wir, ähnlich wie im Schildkrötengebiet, auch in den Röhrichten des Teichlands Linum eine Serie Fotofallen gestellt, im Jahr 2014 und 2015. Und hier sehen Sie mal die Artenverteilung bei den Bildern, die mit den Fotofallen, also Bildkameras, in den Röhrichten aufgenommen wurden. Riesige Anteile, nämlich 85% ist der Waschbär. Ja. Fischotter nur marginal mit 10-15% und in dem zweiten Jahr Waschbär mit etwa 54%. Das sind quasi auf Grundlage von 607 oder 756 Fotos im zweiten Jahr die Waschbäranteile in der Häufigkeitsverteilung in den Röhrichtgürteln, wo die Wasservögel brüten. Allein die Häufigkeit der Prädatoren. Der zweithäufigste hier in dem Fall ist Fischotter mit 35%, da war also offensichtlich in der Nähe eine Fischotterfamilie ansässig. Und ja, Wildschwein und Fuchs geht eigentlich in das nasse, wasserführende Röhricht ungern rein. Das ist denen dann zu unbequem. Ja, aber der Waschbär ist da zu Hause und erstmal die häufigste in Frage kommende Prädatorenart. Und um jetzt genau zu wissen, was passiert, haben wir Kunstnester angelegt. Das war im Rahmen einer Masterarbeit von Susanne Marzian. Es waren also bei 73 Kunstnestern mit je 3 Hühnereiern, verteilt auf 25 Standorte. 63 Mal der Waschbär und nur 10 Mal der Fuchs. Also 86% Waschbärzugriffe bei diesen Kunstnestern. Und so künstlich sehen die Kunstnester eigentlich gar nicht aus. Also ich denke, das sind schon relativ repräsentative Daten auch. Wir können ja mit den Bildkameras nicht an echte Vogelnester gehen, weil natürlich Störungen für Vogelbruten unzulässig sind. Deshalb diese Kunstnester. Was kann man tun? Und jetzt bleibe ich erstmal bei dem Teichland Linum für Wasservögel, für Koloniebrüter. Es ist relativ einfach. Da kann man nämlich diesen kleinen Zaun, den 40 cm hohen Zaun, mit einer Elektrolitze versehen und über ein Solarpanel mit Energie versorgen. Und das lernt nun wiederum der Waschbär auch ganz schnell. Wenn er quasi einen Stromschlag kriegt, kommt er einmal und nie wieder. Dann ist Ruhe. Und man kann damit relativ effektiv solche Vogelkolonien schützen. Wir hatten im Jahr 2015, nachdem wir diese Elektrolitzen installiert hatten, wiederum 41 Brutpaare Flussseeschwalben und 35 Brutpaare Lachmöwen als erfolgreiche Brutvögel. Was kann man noch tun? Man kann also hier diese Brutbäume, wenn das Baumbrüter sind, mit Manschetten versehen, Kunststoffmanschetten, die sehr glatt sind. Dann kann der Waschbär also nicht mehr die Bäume hochklettern. Dann ist die griffige Rinde nicht greifbar und dann funktioniert das meistens, nicht immer. Also Waschbären, wie gesagt, sind sehr erfindungsreich und können also auch unter Umständen mit solchen Manschetten umgehen. Und was eben auch gemacht wird, in einem Teil des Teichgebiets auf 150 Hektar stehen seit 2017 13 Kastenfallen. Und wir haben hier also einen Jäger gefunden, der das sehr intensiv betreut, über das ganze Jahr, bis auf die Reproduktionszeit von März bis August dürfen sie also keine Waschbären entnehmen, sagt man ja. Entnehmen heißt eigentlich töten, ja. Um also die Elterntiere nicht zu entfernen und dann vielleicht die Nachkommen hilflos zurückzulassen. Das ist also ein ethischer Aspekt, aus dem Grunde kann man im Frühjahr und Frühsommer nichts machen. Aber mit einem intensiven Jagddruck kann man also zu Beginn der Brutzeit zumindest die Lebensräume und Brutplätze relativ prädatorenarm in Bezug auf Waschbären halten oder managen. Man verwendet ja heute immer diesen Managementbegriff und Prädatorenmanagement ist inzwischen also gang und gäbe in Naturschutzgebieten. Ach so, nochmal interessant hier 2017, 18 sind also den ersten 4 Monaten auf 150 Hektar insgesamt sage und schreibe 50 Waschbären und 6 Füchse gefangen worden. Wenn Sie überlegen, die 150 Hektar Teichgebiet bestehen ja überwiegend aus Wasser. Ja, da sind nur die Dämme als wirklicher Lebensraum vorhanden. Und damit haben wir sehr, sehr hohe Abundanzen in solchen Gebieten, also sehr hohe Siedlungsdichten beim Waschbären. Die Siedlungsdichten, die da auftreten, in der Realität in so einem Teichgebiet, liegen weit über dem, was irgendwo publiziert ist. Mit 4 bis 5 Waschbären pro 100 Hektar, das sind so die üblichen Daten hier für Deutschland, da liegen wir weit drüber. Was kann man noch machen? Also in den In vielen Fällen, nämlich in diesen großen Vorkommensgebieten der Sumpfschildkröte beispielsweise, ist es sehr schwierig, mit irgendwelchen Elektroinstallationen zu arbeiten oder Gebiete zu umzäunen. Das ist in den meisten Vorkommensgebieten der europäischen Sumpfschildkröte schlichtweg unmöglich. Aber man kann bejagen, ebenso unter der Prämisse, dass das im Frühjahr und Frühsommer nicht möglich ist. Und man kann unter Umständen auch Eiablageplätze, das sind meistens solche Südhänge mit Trockenrasen, wärmeexponierte Hanglagen, man kann diese auch einzäunen. Es ist allerdings schwierig, in der freien Wildbahn solche Zäune zu unterhalten und ist mit großem Aufwand versehen. Was also praktiziert wird im Rahmen unseres Schildkrötenprojekts, ist die Abdeckung der Nester mit Schutzgittern. Dafür wiederum ist erforderlich, dass sie jedes Nest kennen. Wir arbeiten also mit Volontären, mit Ehrenamtlichen und Naturfreunden zusammen, die sich dann alljährlich zur Eiablagezeit in Nordbrandenburg treffen und in kleinen Gruppen diese Eiablageplätze beobachten und jeden Abend abpatrouillieren, um da vielleicht Sumpfschildkröten bei der Eiablage zu beobachten und die Stellen dann zu markieren. Und jedes Nest bekommt dann so eine Gitterhaube, damit also die Bruten Prädatoren sicher inkubieren können im Freiland. So, kurz die Zusammenfassung für diese drei Fallbeispiele. Wir haben also zu verzeichnen seit dem Jahr 2000 zunehmend Eingriffe von Waschbären in Amphibien, in Sumpfschildkröten, wahrscheinlich auch in Kreuzotterpopulationen und natürlich in Vogelvorkommen, also vor allen Dingen auch Vogelkolonien. Andere haben zum Beispiel beschrieben Graureiherkolonien, Kormorankolonien, Zugriffe von Waschbären oder was jüngst auch erschienen ist beim Trauerschnäpper in naturnahen Wäldern, in Höhlen, also große Verluste durch Waschbärzugriffe bei Höhlenbrütern. Seit circa 10 Jahren, das ist auch angeklungen, verzeichnen wir lokale Bestandseinbrüche auch bei häufigen Arten in relativ naturnahen Lebensräumen, also zum Beispiel Erdkröten oder Braunfrösche. Ob das mit dem Waschbären wirklich im Zusammenhang steht, weiß noch keiner, ist nicht systematisch untersucht, könnte aber sein. Hinzu kommt natürlich, dass insgesamt die Prädatorendichte in unserer Kulturlandschaft sehr hoch ist. Also der Waschbär ist nicht die einzige sogenannte invasive Art. Ja, da kommt noch der Mink hinzu, da kommt noch der Marderhund hinzu und natürlich haben auch Wildschwein, Fuchs und Dachs ziemlich hohe Siedlungsdichten in unserer Kulturlandschaft. Und wenn Sie das mal zusammenrechnen, kommt da eine ziemlich hohe Netto-Prädatorendichte für diese bodenbrütenden Arten, egal ob das Vogel, Schildkröte oder Schlange ist, kommen da hohe Prädatorendichten zusammen. Und da spielt nicht immer der Waschbär die maßgebliche Rolle, aber bei einigen Arten, die Sie hier heute gesehen haben, spielt der Waschbär schon eine relativ große Rolle. So, an Maßnahmen bleibt letztlich nicht viel. Alles ist sehr aufwendig. Man kann die Gelegeplätze streng schützen, auch Einzelgelege mit Gittern schützen. Man kann neue potenzielle Eiablageplätze beispielsweise bei der Sumpfschildkröte direkt am Gewässer installieren. Wenn da Hanglagen sind, kleinen Kahlschlag machen, dass die Schildkröten nicht mehr kilometerweit über Land laufen müssen. Ja. Man muss sich das mal für die jungen Schildkröten, für diese kleinen Schlüpflinge vorstellen. Sie kennen die Bilder an den Meeres- und Ozeanstränden, wo die Fregattvögel und sonst wer kommen und die jungen da wegpicken. Ja. Und wenn unsere Sumpfschildkröten über Land einen Kilometer, die Schlüpflinge, so groß, nicht größer als 3 Zentimeter, kilometerweit wandern müssen, dann können Sie sich vorstellen, wie viele Prädatorenbegegnungen da stattfinden auf dieser Wanderung. Also Gelegeplätze näher am Gewässer können durchaus Verlustraten reduzieren. Dann wird empfohlen, zum Beispiel für Amphibienvorkommen, Erdkröten, Leichen ja gerne in Gewässern, die viele Strukturen haben und da kann man auch Totholz an Gewässerufern belassen beziehungsweise auch extra dahin bringen, dann wird es für einen Waschbären auch unbequem, im Geäst des Totholzes nach Amphibien zu suchen. Also es ist, der Waschbär ist natürlich auch in gewisser Weise Opportunist, bequem und sucht immer den Weg des geringsten Widerstands, also räumliche Barrieren für den Waschbären helfen ein bisschen. Ja, und dann kann man machen Semireservate, wie das auch vielfach in anderen Regionen der Welt gemacht wird, vor allen Dingen in Biodiversitätszentren, wo sich dann lohnt, eine ganze Insel waschbärenfrei zu halten oder einen Zaun drum zu machen oder andere Barrieren, um Wanderratten da fernzuhalten. Und wir haben das jetzt in Nordostdeutschland in 2 Fällen versucht, nämlich künstliche Refugien, 20, 25 Hektar große Areale mit Elektrozaun, abgegrenzt Waschbären müssen draußen bleiben. Und sie haben sofort natürlich signifikante Anstiege bei allen Bodenbrütern, bei den Kiebitzen, beim Flussregenpfeifer, beim Steinschmätzer, bei den Lerchen, die auf dem Boden brüten. Und natürlich auch keine Verluste mehr bei den Sumpfschildkröten. Also da wieder die Zustände wie zuvor, allerdings mit sehr großem Aufwand. Und Sie können sich vorstellen, wenn der Naturschutz Elektrozäune in der Landschaft zieht, stößt er natürlich nicht gerade auf Gegenliebe. Das geht also nur in Ausnahmefällen. Und auf Gegenliebe stößt der Naturschutz auch nicht, wenn er ein sogenanntes Prädatorenmanagement betreibt und mit Jägern vor Ort einen Schulterschluss eingeht. Und das machen wir in den Gebieten, in den Sumpfschildkrötenvorkommen, dass wir mit den Jägern ganz eng zusammenarbeiten und auch eine Aufwandsentschädigung zahlen und versuchen, so viele Waschbären, vor allen Dingen etablierte Waschbären, aus dem Gebiet zu entnehmen. Sie haben ja vorhin gehört, Waschbären müssen das lernen, mit Schildkröten umzugehen, diese Schildkröte als Nahrungsreservoir nach dem Winter kennenlernen und dann bestimmte Handgriffe, die Tiere zu halten, an die Innereien heranzukommen. Das ist also wirklich erstmal ein Lernprozess. Wenn sich dann aber einer spezialisiert hat in einer lokalen Population, dann kriegen das andere ganz schnell mit und lernen von dem einen Schlauen, der das vormacht. Und dann ist es ganz schlecht, dann ist es ganz schnell gelaufen für die letzten Schildkröten. Die sind nämlich die Waschbären sind sehr effektiv im Absuchen der Flachwasserbereiche. Also wenn die das erstmal begriffen haben, ist quasi für die Sumpfschildkröte keine Chance. Ja, begleitend Monitoring und Forschung und was man vielleicht auch noch machen kann, tatsächlich auch mit Kontrazeptiva, also mit pharmazeutischen Mitteln, Methoden versuchen, die Reproduktionsraten der lokalen Waschbärpopulation zu beeinflussen und da unter Umständen einzugreifen. Allerdings in dem Zusammenhang natürlich auch noch erheblicher Forschungsbedarf, weil es nicht so einfach ist, das wirklich artbezogen zu applizieren und dann auch wirklich Effekte in dem Sinne, wie wir es wollen, zu erzielen. Ich habe Ihnen hier mal als Abschlussbild ein solches Semireservat mitgebracht, 20 Hektar groß, seit 8 Jahren jetzt in Betrieb. Das ist also eine ehemalige Kiesgrube. Wir haben hier Schildkrötenlebensraum nach der Eiszeit quasi nachgestaltet mit 10 Gewässern, Flachgewässer, tiefere Gewässer und dazwischen immer so dünenartige Höhenzüge. Und das Ganze umgrenzt mit einem umzäunt mit Elektrozaun. Sieht noch lange nicht so schlimm aus wie der antiimperialistische Schutzwall, aber hält zumindest alles an Prädatoren fern, was Schildkröten erstmal am Boden gefährdet. Und es ist natürlich in dem Fall auch in einer Ecke, wo nicht viele Touristen unterwegs sind. Also man kann sowas mitten in der Uckermark oder, ich sag mal, im Naturpark Feldberger Seen nur an Stellen machen, wo Tourismus keine Rolle spielt. Und das haben wir einmal in so einer Kiesgrube gemacht und zum anderen in einer freien Landschaft. Und bisher sind die Erfolge gut. Aber natürlich ist auch hier der Aufwand groß, weil auch hier wird die Energie über Solarpaneele gewonnen. Und in dem Moment, wo das jemand mitkriegt, sind dann auch ganz schnell die Langfinger unterwegs und räumen ihnen so eine Solaranlage ab. Das geht ganz schnell. Die Gebiete sind sehr abgelegen und man kann da unter Umständen auch viel Geld in den Sand setzen. An dem Schildkrötenprojekt und an den anderen vorgestellten Arbeiten und Studien und Projekten haben viele Leute mitgemacht, auch ja, Verbände und Stiftungen, die das mit maßgeblich gefördert haben. Bei all den Leuten möchte ich mich herzlich bedanken. Und bei Ihnen bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, trotz der sengenden Hitze.
Der Biologe Norbert Schneeweiß war das, mit einem Vortrag über die Ausbreitung des Waschbären in Deutschland und dessen Einfluss auf die in Deutschland gefährdete Sumpfschildkröte und andere Tierarten. Die Bilder, die er eben angesprochen hat, das habe ich eingangs schon mal gesagt, die findet ihr auf unserer Seite. Ja, und nach seinem Vortrag hat Schneeweiß auch noch einige Fragen beantwortet. Unter anderem wollte eine Zuhörerin wissen, ob denn solche Elektrozäune auch andere Tiere stören könnten, Vögel zum Beispiel. Eine Auswahl der Fragen und Antworten, die hören wir jetzt.
Gibt es denn eine Erklärung dafür, warum die Waschbärenpopulation über Jahrzehnte so klein war und dann auf einmal so nach oben geschossen ist? Was hat sich denn da verändert?
Ja, also dafür gibt es meines Wissens wirklich auch noch keine stichhaltigen Daten oder auch Monitoring-Daten, die das in irgendeiner Weise interpretieren lassen. Bemerkenswert ist, dass das vor allen Dingen in der Zeit geschah, als hier der Maisanbau ganz massiv auch um sich gegriffen hat und gefördert wurde. Und wenn Sie sehen das ja also bei vielen Arten, die jetzt vom Maisanbau profitieren, unter anderem auch Kranich. Das hat nicht nur mit dem Maisanbau zu tun, aber wenn Sie sich beim Waschbär zum Beispiel das Winterverhalten angucken, ja, dann sitzen die Waschbären im Winter in den großen Waldgebieten, in der Schorfheide oder in anderen größeren Wäldern, auch in Hessen, vor allen Dingen an den Kürrungen. Und die Kürrung der Jäger in den dichten Wäldern werden im Winter mit Mais betrieben.
Was ist eine Kürrung?
Eine Kürrung ist, ja, sowas, soll eine Lockstelle fürs Wild. Ja? Und für einen Waschbären ist das aber eine Fütterung letztlich unterm Strich. Da wird mit Mais Wild angelockt, damit man dann bestimmte Arten eben auch fachgerecht jagen kann an diesen Anlockstellen. Und der Waschbär profitiert natürlich davon, der hat im Winter nicht viel Nahrung und die Jäger hier beispielsweise auch im Umland von Berlin können davon berichten, dass an ihrer Kürrung bis zu 10, 12 Waschbären ankommen, ehe das erste Wildschwein, was eigentlich im Fokus steht bei dieser Kürrung, sich da zeigt. Und Mais hat also gerade in nahrungsarmen Zeiten, auch vor der Winterruhe, als auch während des Winters, spielt da eine ganz wichtige Rolle. Ob die Ausbreitung wirklich damit korreliert, weiß ich nicht, aber es ist sehr augenfällig.
Gibt es eine Prognose, wie sich die Waschbärpopulation weiterhin entwickeln wird? Also ist zu befürchten, dass sie weiterhin ansteigt oder ist die Bejagung effektiv genug?
Also die Bejagung kratzt bestenfalls an der Oberfläche, kann helfen lokal, wenn wir Partner haben, die das sehr intensiv betreiben, quasi Berufsjäger, die das lokal sehr intensiv betreiben, können die den lokalen Druck auf Populationen reduzieren und lokal auch die Siedlungsdichte mindern. Aber der Gesamtprozess dieser exponentiellen Entwicklung bleibt durch die Jagd unbeeinflusst, auch wenn im Jahr 170.000 Waschbären in Deutschland inzwischen geschossen werden. Es gibt Hochrechnungen, das müsste also, glaube ich, also ein Vielfaches sein. Ja, da reden wir über 30, 40 Mal mehr, als zurzeit gejagt wird, um überhaupt Einfluss zu nehmen. Das ist also jagdlich mit Sicherheit nicht möglich. Wir müssen das weiter verfolgen. Beim Marderhund waren es dann Tierkrankheiten, Tierseuchen, die eingegriffen haben. Aber bisher ist das beim Waschbären noch nicht erkennbar.
Wie ist denn das eigentlich in der Heimat des Waschbären? Der ist ja ein Neozyt, der aus Amerika kommt, ähnlich wie das Grauhörnchen. Und da ist ja nur interessant, wie diese Arten in ihrem Ursprungsland, ob die auch zur Plage wären, ob da andere Regulatoren wirken, die das nicht zu diesen Ausuferungen bringen wie bei uns.
Also in Nordamerika gibt es letztlich in den Kulturlandschaften dieselben Beobachtungen wie bei uns. Wir haben also zum Beispiel nördlich von New York gibt es ein Schutzgebiet in einer größeren Bucht mit mehreren Inseln. Da ist vor 20 Jahren etwa der Waschbär angesiedelt worden. Ja, ob nun bewusst, willentlich oder nicht. Jedenfalls gibt es da seit etwa 20 Jahren Waschbären, die es vorher nicht gab. Da gibt es eine große Schildkrötenpopulation der Diamantschildkröten, sind auch Wasserschildkröten. Und mit der Einwanderung des Waschbären haben sie da Verlustraten bei den Gelegen vornehmlich. Das sind viel größere Wasserschildkrötenpopulationen als bei uns. Da kommen an einem Eiablageplatz 40, 50 Schildkrötenweibchen an. Und das kriegen die Waschbären natürlich sofort mit. Und da haben sie Verlustraten bei den Nestern um 90%. Ja, und bei den Schildkrötenweibchen auch hohe Verlustraten, wo dann neben den Eiern eben das ein oder andere ausgewachsene Tier auch gegriffen wird und gekillt wird wie bei uns. Das sind ähnliche Erfahrungen. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Es gibt viele Literaturbeispiele, auch wahnsinnige Siedlungsdichten von Waschbären in Stadtparks zum Beispiel, wo also kein Singvogel dann mehr anzutreffen ist, mit 200 Waschbären pro 100 Hektar. Ja, also das sind enorme Siedlungsdichten, wo dann ganze Parks leer gefangen werden. Und die Amerikaner sind dann auch nicht zimperlich, die räumen dann so einen Park dann mal ab, aber nach ein paar Jahren sind die Waschbären wieder drin. Und das sind ganz ähnliche Phänomene, auch in Japan, ganz ähnlich wie bei uns. Das mag in Urlandschaften, in Naturlandschaften, wo auch Megaprädatoren vorhanden sind, noch anders sein, aber in der Kulturlandschaft dieselben Prozesse.
Es klingt ja plausibel, dass, was Sie gesagt haben, dass ein Waschbär vom anderen lernt, wie man eine Schildkröte öffnet. Aber ist das auch gezeigt worden, am besten in der Aufzucht von Waschbären?
Ja, in der Aufzucht von Waschbären haben wir es nicht gezeigt. Wir haben also auch schon mit Tiergärten gesprochen, da eventuell Tierversuche zu machen in dem Sinne. Schön wäre ein verhaltensbiologisches Institut an der Humboldt-Uni und Studenten, die das machen könnten. Die fehlen uns. Versuche in der Form sind bisher noch nicht gemacht worden, aber es gibt also viele Beobachtungen beim Waschbär auch aus freier Wildbahn, dass die sehr, sehr lernfähig sind und der eine vom anderen lernt. Und bei unseren Wildkamerafotos, die natürlich nur ganz kleine Momentaufnahmen darstellen, sehen wir, dass sie oft zu zweit unterwegs sind und dass das Verhaltensrepertoire relativ komplex ist, um an die Innereien der Schildkröten heranzukommen. Und wir haben, das geht vielleicht ein bisschen in die Beantwortung Ihrer Frage, wir haben unsere Kastenfallen oft mit Wildkameras, auch mit Videos in ausgestattet, videoaufzeichnende Kameras ausgestattet. Und Sie sehen, wie Waschbären, und da guckt wirklich der andere dann zu und das nächste Mal praktiziert das selber, wie Waschbären lernen, sich die Köder aus den Fallen zu holen, ohne gefangen zu werden. Das sind ein paar Spezialisten und wenn Sie einen so einen Spezialisten in der Population haben, dann spricht sich das ganz schnell rum und Sie können erst mal eine Zeit lang aufhören mit dem Fallenstellen. Und ich denke, dass Sie voneinander lernen, aber beweisen kann ich es nicht.
Ich habe eine Frage zur Bejagung oder genauer zu den Alternativen. Bejagungen sind ja immer wenig erfolgreich unter populationsdynamischen Gesichtspunkten, immer nur graduell und dann erholen sich die Populationen. Alternativen hat man in der, beispielsweise in der Fortpflanzungsbiologie, hat man daran gedacht, Männchen, die Samenleiter, Ligaturen vorzunehmen und dann quasi sterile Männchen in die Population wiederum einzubringen. Also den fortpflanzungsbiologischen Mechanismus zu durchbrechen mit diesen immensen Exponentialfunktionen von Zunahmen.
Diese Methoden sind diskutiert und wir haben uns auch ans Institut für Zoo- und Wildtierforschung gewandt in Berlin, haben mit denen auch zusammen Projekte entworfen, auch Projektanträge gestellt. Das ging vor allen Dingen in Richtung Kontrazeptiva, da was zu versuchen. Und solche Experimente sind denkbar, die Sie da anführen, aber Sie müssen sich immer vor Augen halten, die hohen Bestandszahlen, relativ schnelle Generationswechsel auch bei den Tieren und die große Beweglichkeit, gerade bei Waschbärrüden, ja, wo sie eine sehr hohe räumliche Dynamik haben. Und Sie müssen berücksichtigen, dass sie 3-4 Monate im Jahr gar nicht mit Fallen an die Tiere rankommen, ja, weil es aus Gründen des Tierschutzes und formuliert auch im Bundesjagdgesetz nicht möglich ist, die Tiere in der Zeit auch zu fangen. Also ich sag mal, das ist, glaube ich, bei der Tierdichte und Tierzahl, die uns gegenübersteht, ein illusorisches Unterfangen, speziell diese Methode, die Sie da angesprochen haben.
Ich habe eine ganz einfache Frage. Verletzen sich die Vögel und andere zu schützende Tiere nicht an dem Elektrozaun?
Die Vögel stört das nicht. Die haben quasi keinen Kontakt zur Erde. Die können also auf den Litzen sitzen. Die Litzen sind so gespannt, dass da also ein Erdkontakt quasi nicht möglich ist und damit die Vögel keinen Schlag bekommen. Ja.
Gut.
Und auch sind das immer nur kurze Stromstöße, also auch der Waschbär nimmt keinen Schaden, der wird nicht dadurch verletzt, er wird nur abgeschreckt. Ja. Was anderes könnten wir in der freien Landschaft auch nicht installieren. Das ist so wie beim Weidezaun auf der Koppel. Ja.
Wenn man jetzt Waschbären jagt oder entnimmt, habe ich irgendwo gesehen, dann reagieren die immer mehr Vermehrung. Ist das richtig?
Dass
man das Gegenteil erreicht.
Ich sag mal, das ist ein Reproduktionsmodell, was sicher annähernd hier und da auch zutrifft. Also das sind zu unterstellende Effekte. Wir haben das nicht untersucht, ob es wirklich so funktioniert, wissen wir nicht. Aber jedes Mal, wenn man in Populationsstrukturen eingreift, auch beim Wildschwein haben sie das, ja, wenn sie da die führenden Bachen rausschießen, dann geht das mit der Reproduktion sofort nach oben. Und so ähnlich wird das in bestimmterweise in der Waschbärpopulation sicher auch auftreten. Ja, also sie kriegen, wenn sie irgendwo bejagen, aus welchen Gründen auch immer, wie der Waschbär das reguliert, allein der Populationsdruck vom Umland ist ja immens groß. Unterm Strich haben sie in einem Gebiet, was frei zugänglich ist für den Waschbären, immer Waschbären, auch wenn bejagt wird. Die leeren Plätze werden sofort wieder von Nachfolgern besetzt. Es ist immer Populationsdruck aus dem Umland da, wie auch immer da populationsbiologisch zu begründen. Da ich das nicht untersucht habe, kann ich das nicht anders beantworten, aber es gibt natürlich entsprechende Mechanismen, klar.
Ja, also irgendwie klingt das für mich, als wäre die Lösung in Sachen Waschbären und Artenschutz noch nicht so ganz gefunden. Aber genau dafür forschen ja Menschen wie der Biologe Norbert Schneeweiß, den wir gerade gehört haben. Gehalten hat er seinen Vortrag im Juni 2019 im Rahmen der Günther Tembrock Lecture. Mein Name ist Katrin Ohlendorf. Ich sage Ciao für heute. Schön, dass ihr dabei wart.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.